Und wenn sie dann betrunken und damit betäubt sind, vollziehen die beiden Williams ihr tödliches Werk. Einer hält Mund und Nase des Opfers zu, während der andere den Brustkorb mit seinem Gewicht so belastet, dass der Tod durch Ersticken schnell herbeigeführt wird. Und das ohne sichtbare äußere Verletzungen zu hinterlassen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Weißt du eigentlich, wo sich deine Leber befindet, deine eigene? Nee, sie ist unter deinem Rippenbogen. Rechts. Du musst das vielleicht nicht wissen, aber dein Arzt schon, oder? Als Ärztin sollte ich fit sein in Anatomie, finde ich. Und das erwarten meine Patienten und ich finde auch völlig zu Recht. Und wie sollte ich sonst gut diagnostizieren? Wie sollte ein Chirurg, der die Anatomie nicht kennt, gut operieren? Aber hast du dich jemals gefragt, wie wir das lernen, wir Ärzte? Anatomie ist nämlich ein super wichtiges Thema für uns. Im Studium haben wir das sogar 2 ganze Semester lang. Und wir lernen das an echten anatomischen Präparaten, also an echten menschlichen Körpern, sogenannten Körperspendern. Menschen, die mal gelebt haben und die zu ihren Lebzeiten ihren Körper nach ihrem Tod der Wissenschaft vermacht haben. Wir lernen das an Leichen. Wofür wir Mediziner unendlich dankbar sind, denn nur so können wir Anatomie in lebensecht lernen und erfahren. Und so komme ich auf die heutige Geschichte. Ihr habt euch nämlich wieder True Crime gewünscht, also echte Verbrechen in der Medizin. Und gern komme ich dem nach und dafür nehme ich dich mit nach Edinburgh, also in die Hauptstadt von Schottland. Aber vorher will ich einmal Danke sagen, nämlich einem nagelneuen Steady-Mitglied. Hallo Alexandra. Alexandra Machul, herzlich willkommen in der Shot Unity. Danke, dass du mich unterstützt und mir über Steady was zurückgibst. Und mit deiner Mitgliedschaft bei Steady unterstützt du mich nicht nur darin, immer weiterzumachen. Du hast auch verschiedene Vorteile. Zum Beispiel darfst du mir abhängig von dem Paket pro Monat 2 Fragen stellen rund um das Thema Gesundheit, die ich dir dann privat beantworte per Mail oder im Podcast. Und eine Kriminalfolge mal wieder zu machen, war auch Wunsch meiner Steady-Community. Also, here we go. Crime. Edinburgh, habe ich gesagt. Schottland. Zurück in die dunkle Geschichte. Edinburgh ist die zweitgrößte Stadt Schottlands nach Glasgow und ein wichtiges Zentrum für Kultur, Bildung, Politik. Edinburgh ist weltweit bekannt für sein historisches und kulturelles Erbe sowie für das jährlich stattfindende International Festival, Edinburgh International Festival, das Fringe Festival, das größte Kunstfestival der Welt. Aber wir reisen nicht ins heutige Edinburgh, sondern wir gehen zurück in die dunkle Geschichte, zurück in die Zeit. In eine Zeit, in der das Pflaster der Straßen von Edinburgh noch vom Schein der Gaslaternen erleuchtet wird. Das ist eine Zeit, in der Wissenschaft und Aberglaube Hand in Hand gehen. Und wir tauchen ein in das frühe 19. Jahrhundert, wo Edinburgh noch eine Stadt ist an der Schwelle zu großen Entdeckungen und tiefgreifenden Veränderungen. Also in einer Epoche, in der die medizinische Wissenschaft begierig nach Wissen strebt. Und da ist der Bedarf an menschlichen Körpern eben für die anatomische Forschung größer denn je. Und das Angebot ist knapp. Und die Mittel zur Beschaffung von Körpern, von Leichen, moralisch fragwürdig. Und so kommen 2 Männer ins Spiel, deren Namen untrennbar mit einer Reihe von Verbrechen verbunden sind, die das moralische Empfinden einer ganzen Nation erschüttert. William Burke und William Hare. 2 gewöhnliche Männer, jedenfalls auf den ersten Blick, die zu trauriger Berühmtheit gelangen, die den gleichen Vornamen haben und das gleiche beschrieben, nämlich menschliche Körper für anatomische Studien zu liefern. Und dafür zahlt die Gesellschaft einen hohen Preis. Aber ich fange vorne an. Also, es ist das Jahr 1827. Und im Herzen von Edinburgh finden diese beiden Männer mit dem gleichen Vornamen durch eine makabre Gelegenheit zueinander. William Burke, ein Mann irischer Abstammung, ist 36 Jahre alt, als er William Hare trifft. Und mit seinem durchdringenden Blick und einer stämmigen Statur ist er ein total charismatischer Charakter. Jemand, der gut sprechen kann, der Sympathie erzeugt und der leicht das Vertrauen der Menschen gewinnt. Er kam eigentlich nach Schottland auf der Suche nach Arbeit, ließ sich in Edinburgh nieder und traf dort seine Lebensgefährtin Helen, Helen MacDougall. Eine schottische Frau mit robustem Äußeren, die oft als grob und streitlustig beschrieben wird. Die beiden gehen ein Verhältnis miteinander ein, ein kompliziertes Verhältnis, geprägt von gemeinsamen Unternehmungen und einer sehr turbulenten Beziehung. Der andere William Hare, auch aus Irland, ist aber im Gegensatz zu Burke nicht charismatisch, ist auch nicht groß. Er ist eher von schlanker Statur, kantiges Gesicht, Augen, ein Blick, der dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ein Gesicht, das seine skrupellose Natur deutlich widerspiegelt. Hare betreibt eine Herberge in Tenners Close in Edinburgh, zusammen mit seiner Frau Margaret. Eine resolute Frau, die als gleichermaßen verschlagen gilt wie er. Ihre Unterkunft wird zum Schauplatz des ersten Verbrechens, das Burke und Hare zusammenführt. Und der Beginn wird einer todbringenden Beziehung. Dabei geht es eigentlich harmlos los. Ein Mieter in Hares Unterkunft namens Donald verstirbt eines natürlichen Todes. Ein Tod, der für die meisten eine Tragödie wäre, für Hare und seinen Bekannten eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, die in den dunkelsten aller Handel münden wird. Dem Verkauf menschlicher Leichen. Denn der Tote schuldet Hare noch Geld. Und statt den Tod zu melden, entscheiden sich Burke und Hare, den Körper einfach heimlich zu verkaufen, um damit die ausstehende Miete zu decken. Sie kontaktieren einen angesehenen Anatomielehrer, von dem sie wissen, dass er immer Körper sucht. Dr. Robert Knox. Der ist bekannt für seine Forschung und dass er Leichen benötigt. Immerzu dringend. Und tatsächlich, Knox kauft den Körper den beiden Männern ab. Für 7 Pfund und 10 Schilling. Ein Geschäft, das den Grundstein für ihre zukünftigen Taten legt. Damals ist das sehr viel Geld. Und diese Kombination, Robert Knox mit seinem unstillbaren Durst nach Wissen und Leichen und die beiden Williams mit ihrem unstillbaren Durst nach Geld. Das ist der Beginn einer makabren Geschäftsbeziehung, die Edinburgh in Angst versetzen soll. Mit jedem Körper, den sie Knox liefern, wächst nicht nur das Vermögen der Männer, sondern auch ihr Mut, weiterzumachen. Angetrieben von der Aussicht auf so leicht verdientes Geld, beginnen Burke und Hare jetzt, ihre dunklen Aktivitäten zu intensivieren. Sie suchen sich Opfer aus, kalkuliert. Sie zielen auf Randfiguren der Gesellschaft, Menschen, deren Verschwinden wenig bis keine Aufmerksamkeit erregt. Und mit einer Mischung aus Alkohol und Täuschung locken sie ihre Opfer in Hares Unterkunft, machen sie betrunken und wehrlos, um sie dann umzubringen. Sie ersticken sie. Eine Methode, die keine sichtbaren Spuren hinterlässt, denn die Körper für die anatomische Forschung müssen intakt sein. Und so beginnt eine Mordserie, die Schottland erschüttert. Nachdem William Burke und William Hare den Schritt vom Verkauf eines natürlichen Todesopfers zu aktiven Mördern gegangen sind, entwickeln sie nach und nach eine Methode, die heimtückisch und berechnend ist, um immer neue Opfer zu finden und um sie zu töten für die anatomischen Untersuchungen, die später perfektioniert wird von beiden. Diese mörderische Technik geht ein in die Geschichte als Burking nach William Burke. Dabei nutzen sie die Vertrauensseligkeit der Opfer, die wie gesagt oft soziale Außenseiter sind oder Personen am Rande der Gesellschaft. Sie sind nett zu ihnen, sie laden sie ein. Unter dem Vorwand von Gastfreundschaft folgen die Opfer in die Herberge. Dort bekommen sie Alkohol, werden wehrlos gemacht. Und wenn sie dann betrunken und damit betäubt sind, vollziehen die beiden Williams ihr tödliches Werk. Einer hält Mund und Nase des Opfers zu, während der andere den Brustkorb mit seinem Gewicht so belastet, dass der Tod durch Ersticken schnell herbeigeführt wird. Und das ohne sichtbare äußere Verletzungen zu hinterlassen. Ihr erstes gezieltes Opfer ist eine Frau namens Abigail Simpson, eine Milchhändlerin aus dem Ländlichen, die in Edinburgh auf der Suche nach Arbeit ist. Die Auswahl an Opfern erweitert sich rasch, einschließlich eines bekannten Straßenmusikers namens James Wilson, besser bekannt als Deaf Jamie, dessen Verschwinden zwar Fragen aufwirft, die aber unbeantwortet bleiben. Die Rolle von Helen und Margaret, den beiden Damen der Williams, bleibt in diesem finsteren Unterfangen unklar. Fest steht nur, dass die beiden Damen in unmittelbarer Nähe zu den Orten der Verbrechen leben, also sehr wahrscheinlich die Morde mitbekommen. Ihre Beteiligung an den Morden, ob aktiv oder durch Schweigen passiv, unterstreicht die düstere Atmosphäre, in der diese Morde stattfinden. Und während die Mordserie fortschreitet, wächst die Dreistigkeit von Burke und Hare. Sie liefern jetzt regelmäßig Körper an Dr. Knox, der keine Fragen stellt über die Herkunft der Leichen. Werbung. Magst du auch spannende Geschichten und Krimis? Ja, ich schon. Und das Sahnehäubchen bei dem Genuss eines packenden Krimis ist häufig ein köstlicher Snack, oder? Also einer, bei dem ich keine Bedenken hätte und kein schlechtes Gewissen? Ja, klingt nach einem perfekten Abend. Also, lass mich dir doch von meinen persönlichen Favoriten erzählen, die vielleicht auch deine Kriminalgeschichten noch aufregender machen können. Ich bin ja Dauerkundin bei Koro, das weißt du vielleicht. Deiner Online-Drogerie, wenn es um hochqualitative und köstliche Snacks geht. Und Koro unterstützt auch heute freundlicherweise diese Folge. Und bei Koro, da gibt's sowohl süß als auch salzig. Da gibt's was für Sportfreaks und für Veganerinnen. Und alle kommen auf ihre Kosten durch leckere pflanzliche Snacks, knusprige Proteinbomben und. Also ich kann dir persönlich den knusprigen Reisgebäckmix ans Herz legen. Den mache ich besonders gerne. Oder die Süßkartoffelchips, die finde ich mega. Ich liebe den Geschmack, aber vor allem, dass die meisten Koro-Snacks ohne jeglichen Schnickschnack klarkommen. Also keine Geschmacksverstärker und sowas. Wenn du auf Nüsse stehst, probier doch mal die Cashews mit Currygewürz. Die finde ich besonders gut. Oder die mit Chili. Oder die Reiskräcker mit Chili. Oder die gerösteten und gesalzenen Kürbiskerne aus der Steiermark. Oder, wenn du eher süß und fruchtig magst, die Crunchy Cranberries. Oder die Himbeer-Joghurt-Balls. Oder absolut lecker, die Karamell-Schokoladen-Mandeln mit Meersalz. Oder den Brezel-Nussmix mit Schokolade und Karamell. Oder schau da einfach selber. Die Auswahl ist unendlich und auf jeden Fall ist für jeden Geschmack was Cooles dabei. Und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Also es gibt auch vegane Snacks, kalorienarme Snacks, welche ohne Zuckerzusatz, glutenfreie Snacks und solche mit viel Protein für die Sportler wie die Proteinballs. Meine Familie mag die Bio-Erbsen-Flips ganz besonders oder die Trockenfrüchte. Oder die Biomandeln. Jetzt zähle ich schon wieder so viel auf. Guck doch mal selber. Also Koro bietet auch eine Vielzahl von köstlichen Nussmischungen, die mit ihrer Vielfalt an Aromen und Texturen deine Sinne verführen können. Sozusagen von süß bis würzig, von knusprig bis cremig. Für jeden Geschmack. Sicher was dabei. Und jetzt kommt das Beste, wie immer, für meine Shotunity. Nämlich für dich gibt es mit dem Code GESUNDHEIT, einfach das Wort Gesundheit schreiben, Groß- und Kleinschreibung ist egal, auf das gesamte Sortiment 5% Rabatt. Ganz einfach unter www.korodrogerie.de. Alle Infos dazu, den Code und den Link findest du in meinen Shownotes. Also, gönn dir. Werbung Ende. Diese Transaktionen bringen ihnen beträchtliche Summen ein. Ihre Morde sind jetzt ein sehr lukratives Geschäft und sie werden gierig. Und genau das soll ihnen zum Verhängnis werden. Der Wendepunkt kommt mit dem Mord an Mary Doherty. Im Herbst 1828, genauer gesagt Halloween am 31. Oktober, machen die Mörder einen Fehler, denn die Leiche von Mary wird gefunden. Und zwar am Morgen nach dem Mord, aber nicht von der Polizei, sondern von einem misstrauischen Mieter von Hare. Obwohl die Leiche versteckt unter Stroh liegt, und zwar in der Unterkunft von Hare, und zwar in einem verborgenen Raum unter dem Fußboden der Herberge, die Hare betreibt, findet sein Mieter James Gray versehentlich die Leiche. James Gray wohnt nämlich eigentlich dort und kennt den geheimen Raum. Gray und seine Frau wohnen dort zur Miete, wurden aber über Nacht ausquartiert von Hare, um eben Platz zu schaffen für Dohertys Leiche. Als am nächsten Morgen James und seine Frau zurückkehren, entdecken sie beim Suchen nach ihren persönlichen Gegenständen zufällig die verborgene tote Frau unter Stroh versteckt, die auf ihren Abtransport wartet. Schockiert über den Leichenfund informieren sie sofort die örtlichen Behörden, was eine Untersuchung auslöst. Die Polizei, angeführt von Inspektor John Fisher, trifft ein und findet tatsächlich Dohertys Körper genau dort, wo die Grays es gesagt haben. Es wird eine forensische Untersuchung eingeleitet und die wird entscheidend sein für den Fall. Ein führender Anatom der Zeit, nämlich Dr. Alexander Monroe, stellt fest, dass die Todesursache Erstickung ist. Es gibt keine sichtbaren äußeren Verletzungen, was darauf hindeutet, dass das Opfer lebendig erstickt wurde, ermordet. Die Ermittlungen beginnen zwar zögerlich, gewinnen aber schnell an Fahrt, denn es kommen jetzt immer mehr Beweise ans Licht. Die Durchsuchung der Unterkunft von Burke und Hare bringt verstörende Dinge zutage, darunter blutige Kleidung verschiedener vermisster Personen, verdächtige persönliche Gegenstände, die eindeutig auf ein Verbrechen hindeuten. Aber es ist die Aussage eines weiteren Mieters, der Zeuge der letzten Stunden von Mary Doherty geworden ist, der die Verdächtigungen erhärtet und damit die Ermittler direkt zu Dr. Robert Knox führt. Knox, konfrontiert mit den beschuldigenden Beweisen und der Verbindung zu den Leichen, die Burke und Hare geliefert haben sollen, streitet jede Kenntnis ab. Doch die Beweise stapeln sich. Und die öffentliche Meinung beginnt sich gegen die Praktiken zu wenden, also gegen anatomische Forschung, die solche Verbrechen ermöglicht. Und während die Ermittlungen fortschreiten, können Burke und Hare nicht länger leugnen, was geschehen ist. Schließlich werden William Burke, William Hare und ihre beiden Lebensgefährtinnen Helen und Margaret verhaftet. Weitere Durchsuchungen in den Unterkünften fördern weitere belastende Beweise zutage. Unter anderem auch verdächtige Papiere, die auf den Handel mit Leichen hindeuten. Erst jetzt wird nach und nach das ganze Ausmaß sichtbar. Die Mordserie ist beispiellos und die Aufdeckung der Morde löst nicht nur in Edinburgh, sondern im ganzen Land Entsetzen aus. Jetzt steht auch die medizinische Forschung dieser Zeit auf dem Prüfstand und es werden ernsthafte Nachfragen gestellt bezüglich der ethischen Grenzen wissenschaftlicher Neugier. Die Verhaftung von William Burke und William Hare und ihren Lebensgefährtinnen markiert das Ende einer abscheulichen Mordserie, einer der abscheulichsten, die Schottland je gesehen hat. Doch der wahre Prüfstein für die Gerechtigkeit steht noch bevor. Der Prozess, der nicht nur über das Schicksal der Angeklagten entscheiden soll, sondern auch die Augen öffnet, die Augen der Öffentlichkeit für die düsteren Aspekte der medizinischen Forschung. Der Prozess gegen William Burke beginnt Heiligabend, am 24. Dezember 1828. Eine ironische Wahl des Datums, das eine Stadt im Griff der Angst und Faszination gefangen hält. Der Hauptangeklagte ist nur William Burke. Er steht im Zentrum, denn inzwischen hat William Hare durch ein Abkommen mit der Krone Immunität verlangt. Im Austausch für seine Zeugenaussage gegen Burke. Die Beweisführung ist erdrückend. Burke und Hare werden für mindestens 16 Morde verantwortlich gemacht, um Leichen für Dr. Knox zu beschaffen. Hares Zeugenaussagen zusammen mit den forensischen Beweisen, die von Dr. Alexander Monroe präsentiert werden, und den persönlichen Gegenständen der Opfer, die in den Unterkünften der Angeklagten gefunden wurden, bilden ein unwiderlegbares Beweismaterial gegen Burke. Besonders belastend ist die Entdeckung von Mary Dohertys Kleidung in Burkes Besitz, was seine direkte Beteiligung an den Morden nochmal untermauert. Burkes Verteidigung, die hauptsächlich auf der Leugnung seiner Beteiligung an den Morden beruht, kann dem Gewicht der gegen ihn vorgebrachten Beweise nicht im Mindesten standhalten. Nach einem Prozess, der die Nation fesselt, wird Burke natürlich für schuldig befunden. Und das Urteil ist eindeutig. Tod durch den Strang. Ein Schicksal, das Strafe sein soll, aber auch abschreckendes Beispiel. Helen McDougall wird freigesprochen, da nicht genügend Beweise vorliegen, um ihre Beteiligung zu beweisen. Burkes Hinrichtung findet statt am 28. Januar 1829 und zieht eine riesige Menschenmenge an, ein Zeugnis der öffentlichen Empörung und des makabren Interesses an dem Fall. In einer letzten ironischen Wendung wird Burkes Körper der medizinischen Wissenschaft übergeben. Er erfährt also genau das Schicksal, das er so vielen seiner Opfer zugefügt hat. Seine anatomische Untersuchung wird perfiderweise öffentlich durchgeführt. Eine Morbidität, die die tiefe Verstrickung von Wissenschaft, Ethik und Strafe in dieser Geschichte unterstreicht, finde ich. Nach den Prozessen und der Hinrichtung von William Burke verschwinden sowohl Helen als auch Margaret aus der Öffentlichkeit. Über ihr weiteres Leben ist wenig bekannt. Es wird berichtet, dass beide Frauen nach den Ereignissen erhebliche sozialen Stigmata und Feindseligkeiten ausgesetzt waren. Der Fall von Burke und Hare sowie die darauf folgende juristische Aufarbeitung hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die medizinische Praxis und Gesetzgebung. Als direkte Reaktion auf die Morde und die öffentliche Empörung, die sie auslösten, wurde der Anatomy Act verabschiedet. Dieses Gesetz revolutioniert die Beschaffung von Leichen für wissenschaftliche Zwecke, indem es legalisierte, unbeanspruchte Leichen und die Körper hingerichteter Verbrecher der medizinischen Forschung zur Verfügung stellt. Die Burke- und Hare-Morde und die darauffolgenden Gesetzgebungen zwangen Mediziner und die Gesellschaft, die ethischen Grenzen der Wissenschaft neu zu bewerten. Fragen der Zustimmung, des Respekts vor dem menschlichen Leben und der Würde auch nach dem Tod rückten endlich in den Vordergrund der medizinischen Ethik. Es war ein Wendepunkt, der die Bedeutung ethischer Überlegungen in der medizinischen Forschung unterstreicht und zu strengeren Regeln führte. Also aus meiner Sicht ein entscheidender Schritt, der darauf abzielte, die Notwendigkeit für Leichendiebstahl und Morde, wie sie Burke und Hare verübten, zu eliminieren. Der Anatomy Act von 1832, der daraufhin verabschiedet wurde, reformiert die Beschaffung von Leichen für wissenschaftliche Zwecke und beendete damit ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Medizin. Die Geschichte von Burke und Hare ist mehr als nur ein Kapitel gruseliger Kriminalgeschichte. Sie ist ein Katalysator, finde ich, für Wandel und Fortschritt, weil durch die Aufdeckung der dunkelsten Ecken der menschlichen Natur die Gesellschaft dazu gezwungen wird, sich mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen und letztlich zu wachsen. Ethisch, rechtlich, menschlich. Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die dunklen Gassen des alten Edinburgh angekommen. Aber einen Gedanken möchte ich dir noch mitgeben. Ich finde es nämlich persönlich sehr bedrückend, dass dem berühmten Arzt Dr. Knox nichts vorgeworfen werden konnte. Das hat verschiedene Gründe, seine Stellung, unter anderem sein Reichtum, seine Verbindungen. Aber kennst du den Spruch, wie der Dealer, so der Hehler? Wie der Hehler, so der Dealer. Jede Entscheidung, die wir treffen, jede Handlung, die wir ausführen, hat das Potenzial, sowohl Gutes als auch Schlechtes in der Welt zu fördern. Jeder hat Mitverantwortung. Und in der Geschichte von Burke und Hare, finde ich, sieht man, wie die Nachfrage nach anatomischen Studienobjekten eben genau zu einer Reihe von Verbrechen führt. Es waren nicht nur die Täter selbst, die zur Verantwortung gezogen werden müssten, finde ich. Die medizinische Gesellschaft, die bereitwillig die Früchte dieser Verbrechen annahm, ohne Herkunft zu hinterfragen, die spielen auch eine Rolle in diesem düsteren Kapitel. Und diese Erkenntnis führt zu einer unbequemen Wahrheit. Auch heute noch bestimmen unsere Entscheidungen als Konsumenten, als Bürger, als Menschen, welche Praktiken wir unterstützen und welche nicht. Es müssen ja nicht immer Leichen sein. Aber die Wahl, die du täglich triffst, beim alltäglichen Einkaufen, Unternehmen, die wir unterstützen, Produkte, die wir konsumieren, all das hat Auswirkungen, die weit über den Moment hinausgehen, auch wenn wir es auf den ersten Blick nicht sehen. Jeder muss Verantwortung übernehmen für seine Handlungen und bewusste Entscheidungen treffen. Nicht nur dein eigenes Wohl, sondern auch das Wohl der Gemeinschaft, der Welt, des Planeten insgesamt und auch deiner Gesundheit. Das Vermächtnis der Geschichte von Burke und Hare, so grausam und erschütternd es auch sein mag, bietet eine Chance, über die Bedeutung ethischer Prinzipien nachzudenken und mahnt uns, wachsam zu sein und bewusst. Uns stets bewusst zu sein der Konsequenzen unseres Handelns. Und damit haben wir Macht. Macht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Lass uns die Macht weise nutzen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann nimm bitte unbedingt an der Umfrage in Spotify teil. Ich bin so gespannt auf deine Antwort. Und abonniere mich bitte. Abonniere mich auf Spotify, aktiviere die Glocke. Ich danke dir. Sei bewusst. Sei mindful. Sei verantwortungsvoll, was du kaufst, tust, konsumierst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen, bewussten, gesunden, schmerzfreien und humorvollen, liebevollen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.